Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist eine inspirierende Persönlichkeit, die sich der Potenzialentfaltung von Menschen widmet. Als gelernte Hebamme ist sie heute CEO der Life Trust Holding sowie Mitgründerin der Lern- und Community-Plattform Homodea, die über 170.000 Mitglieder zählt. Gemeinsam mit ihrem Mann Veit, der bereits Gast in unserem Podcast war, leitet sie zudem die gemeinnützige Ich liebe dich Stiftung, die integrale Projekte zur Förderung von Mitgefühl und persönlichem Wachstum unterstützt. Sie ist nicht nur Unternehmerin, sondern auch Bestseller-Autorin und Expertin für Themen wie Weiblichkeit, persönliche Entwicklung und Mystik. Ihre Mission ist es, Frauen zu ermutigen, ihre Weiblichkeit zu leben und ihre innere Stärke zu entdecken. Sie inspiriert durch ihre authentische Art und ihre Fähigkeit, Menschen zu sich selbst zu führen. Ihr Lebensmotto, ich liebe dich, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Wirken, immer mit dem Ziel, Menschen liebevoll in ihre Kraft zu führen. Wie passend für unseren Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen T-Talk, Andrea Lindau. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke, lieber Oliver. Vielen Dank für die schöne Einführung und ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen, lieber Kai und lieber Oliver.
Andrea, es ist uns eine große Freude und wir würden gerne so ein bisschen mit deiner persönlichen Vita beginnen. Du hast deine berufliche Laufbahn als Hebamme begonnen, wie wir gerade gelernt haben. Ein Beruf, der typischerweise mit Fürsorge, Lebensübergängen verbunden ist. Heute führst du ein wachsendes Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden, sicherlich auch den Themenbereichen Fürsorge, Lebensübergänge hin orientiert. Erzähl uns mal, wie verlief dieser berufliche Wandel für dich und was hat dich persönlich auf diesem Weg geleitet?
Also erstmal, Hebamme ist nicht nur fürsorglich, klar, natürlich fürsorglich auf jeden Fall, aber Hebammen müssen in manchen Situationen auch richtig männlich sein, weil es ja hier bestimmt auch so auf weibliche Führungsqualitäten gilt. Also eine Hebamme macht ganz, ganz lange nichts. Ich finde, das zeichnet eine gute Hebamme aus. Sie macht sehr, sehr lange nichts und wenn es dann aber nötig ist, dann kommt sie nach vorne und dann gibt sie Führung. Das erstmal zur Hebamme und PS, Geburtshilfe mache ich auch heutzutage sozusagen jeden einzelnen Tag, aber auf einer anderen Ebene. Also ich bin wirklich Hebamme durch und durch. Also ich liebe es, Frauen zu helfen, Kinder physisch auf die Erde zu bringen und ich liebe es echt aus ganzem, ganzem Herzen, Menschen dabei zu begleiten, sich selbst irgendwie auf die Erde zu bringen. Also das ist really my passion.
Und du sagtest gerade, Hebamme bedeutet auch typisch männliche Qualitäten an den Tag zu legen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist ja das Spannende, dass wir so bestimmte Qualitäten so dem Männlichen zuschreiben und bestimmte Qualitäten dem Weiblichen. Also ich möchte gerne ein Mensch sein und daran übe ich mich auch jeden einzelnen Tag, dass ich wirklich also auf dem ganzen Spektrum die gesamte Klaviatur von allem, was möglich ist, dass mir das zur Verfügung steht. Also alles Männliche und alles Weibliche und möglichst in jedem entsprechenden Moment, wenn eine bestimmte Kraft mehr angesagt oder gebraucht wird, dass ich darüber verfügen kann.
Würdest du sagen, das sind grundsätzlich Kompetenzen, die uns allen zur Verfügung stehen? Du hast so ein bisschen unterschieden in alles Männliche, alles Weibliche und gleichzeitig sagst du, du vereinst beides bestmöglich als Mensch in dir.
Ich wünsche jedem Menschen, dass er über jede Form von Kraft verfügt. Also wenn es darum geht, mich jetzt hinzugeben und einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Gefühl in mir selbst oder einer bestimmten Beziehung hinzugeben, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn mir das möglich ist. Oder ich freue mich auch sehr, wenn es eben anderen Menschen möglich ist. Wenn es aber jetzt gerade darum geht, irgendwie, ich sage erstmal zum Beispiel Zivilcourage zu haben und wirklich ganz, ganz klar hier Stopp zu sagen, öffentlich, wenn du auf der Straße Zeugin oder Zeuge von einer Situation bist, die für dein Wertesystem überhaupt nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel, dann würden wir ja wahrscheinlich eher sagen, das sind männliche Kräfte. Und nochmal, ist für mich auch total okay, aber ich stehe halt auch drauf, wenn ich als Frau dann eben auch über sogenannte männliche Kräfte verfüge.
Du hast gerade eben gesagt, du machst jeden Tag irgendwie Geburtshilfe. Was meinst du damit heute?
Also für mich ist Leben wirklich heilig. Nicht nur im Kreißsaal, sondern wirklich jeder Tag leben ist wirklich aufrichtig heilig, weil jeder Tag so viel Potenzial im Grunde in sich hat. Also nimm mal den Tag heute. Ich kann reingehen und ich kann den irgendwie als Routine leben. Ich kann irgendwie innerlich wenig, relativ wenig oder gar nicht wirklich anwesend sein. Oder ich sage, ich stehe morgens auf und ich sage, wow, das ist jetzt wirklich der Tag. Heute ist der Tag meines Lebens, der erste meines Lebens, sowohl auch der letzte meines Lebens. Und ich nehme ihn wirklich richtig ernst. Ich nehme ihn richtig tief. Ich nehme ihn und ich hole alles aus diesem Tag raus, was möglich ist. Und wenn ich mit dieser Haltung in den Tag gehe, dann sage ich, jeder Tag ist auch Geburtshilfe.
Was brauchst du, um mit der Einstellung in den Tag zu starten? Oder ist das mittlerweile schon eine Art Automatismus bei dir?
Naja, ich finde es eine richtig schöne Frage. Und meine Antwort ist ehrlich gesagt, weil ich das Leben liebe. Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, bist du Vater, Kai?
Oder ja.
Du bist Vater. Dann brauchst du ja darüber nicht viel erzählen. Dann weißt du in jeder Zelle deines Körpers, du wachst morgens auf und du willst, dass deinem Kind gut geht.
Das ist richtig. Gleichzeitig weiß ich auch, dass gerade für mich diese Rolle Vater sein einfach auch mit sich bringt, von ab morgens direkt extrem eng getaktet zu sein, auch immer wieder emotional herausgefordert zu sein, was mich oftmals dann sehr schnell dazu bewegt, aus dieser sehr bewussten Haltung, als Beispiel heute möchte ich das Allerbeste aus dem Tag machen, meine beste Version leben, however you want to call it, herausbringt. Ja, was bedeutet, also für mich ist es so, dass diese Absicht, von der du gerade gesprochen hast, und ich finde die sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig, sowas auch täglich an den Tag zu legen, aber die geht sehr schnell unter im Strudel des Alltags, so to say. Und deswegen hat es mich interessiert, wie es dir gelingt, das einfach wie so eine Art sehr präsentes Schild vor dir zu haben, um sicherzustellen, dass du den Tag auch entsprechend erlebst und nicht aus irgendwelchen alten Mustern heraus abspielst.
Ja, also genau aus dem Grund sage ich ja auch, ich trainiere jeden einzelnen Tag. Weil also es ist bestimmt nicht die einfachste Nummer, die wir jeden Tag zu trainieren haben. Und ich sage, wenn ich etwas liebe, dann fällt es mir leichter. Dann brauche ich mir halt nicht überall zum Beispiel in der Wohnung irgendwie Zettel hinzuhängen, wo drauf steht irgendwie liebe dich selbst oder liebe dein Kind. Meine Tochter, die ist zwar schon 34, aber ist einfach das Wichtigste in meinem Leben. Das ist einfach ein biologischer Imperativ, der in mir ist und der einfach jeden Tag mein Sein auch bestimmt. Und deswegen sage ich glaube, Liebe ist für mich still der größte und der stärkste Motor, bestimmte Dinge einfach in mir zu bewegen und bestimmte Gaps zu überwinden und mich sozusagen in meinem Trainieren weiterzubringen, auch an Stellen, wo ich denke, oh scheiße, ich bin müde, ich kann nicht mehr oder oh scheiße, es ist jetzt zu anstrengend und ich könnte es ja auch einfach viel einfacher haben oder. Aber Liebe entfesselt einfach Kräfte. Und da ich das Leben liebe, um auf die Ursprungsfrage wieder zurückzukommen, da ich das Leben liebe, stehe ich morgens so auf und manchmal gelingt es mir besser und manchmal gelingt es mir schlechter, aber still ist es einfach das, was mich irgendwie morgens aus dem Bett bringt und abends dann wieder rein.
War das schon immer der Wert, der dein Leben primär geprägt hat?
Ich habe die Frage echt schon öfter bekommen oder die Frage, hey, wie war es denn, als du Kind warst oder so, Andrea? Und ich würde sagen, es ist, als ich Kind war, viel kindlicher gewesen, habe ich jetzt nicht so gedacht, boah, ich liebe das Leben, aber ich glaube, ich habe es wirklich immer schon geliebt. Echt, also ich habe es einfach immer geliebt. Was weiß ich, früher habe ich meine ganze Liebe meiner Puppe gegeben, weißt du, oder meinem Puppenhaus. Doch Liebe ist wirklich meine, zumindest meine tragende Kraft hier in diesem Leben, ja.
Und wie hat sich mit dieser tragenden Kraft deinen Weg dann hin zur Unternehmerin entwickelt, also Hebamme angefangen und der naheliegende Schritt Unternehmerin, wie kam das dann?
Also ich komme ja aus dem Osten und im Osten gab es Geburtshilfe, also war sehr politisiert wie ja alles andere auch und gab Geburtshilfe nur im Kreissaal. Und ich wurde dann selber schwanger und habe dann meine Tochter geboren und konnte ja nicht mehr im Kreissaal arbeiten. Also ich meine, entweder du bist 24 Stunden Hebamme oder du bist halt 24 Stunden Mutter, aber beides zusammen am Anfang geht gar nicht. Also habe ich mich das erste Jahr wirklich echt nur um meine Tochter gekümmert und habe dann als freiberufliche Hebamme gearbeitet, war nicht mehr im Kreißsaal. Und naheliegend war einfach, ich wollte aktiv sein, ich wollte weiterlieben. Und dann habe ich mir halt einen Bereich gesucht, wo ich weiterlieben kann. Und nochmal, also unsere Tochter ist ja im Jahr der Wende geboren worden. Also ab da war dann Geburtshilfe auch viel, viel freier als im Osten. Dann habe ich halt erstmal angefangen, als Hebamme freiberuflich zu arbeiten und unsere Tochter war immer mit dabei. Also ich habe dann Veit kennengelernt und dann sind wir immer mehr umgeschwenkt auf das, was wir jetzt machen. Und dann habe ich einfach meine ganze Power und meine ganze Liebe da reingepackt in das, was wir jetzt machen.
Vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen.
Ja, wir machen wirklich eine ganze Menge, aber wir können es mal zusammenfassen auf. wir bemühen uns und wir wünschen uns das, einem Menschen einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo sie sich selber entdecken können, wo sie sich selber entfalten können. Und das machen wir halt durch Kurse, das machen wir durch Bücher, die wir schreiben. Das machen wir durch Seminare wie jetzt zum Beispiel. Wir sind ja hier oben an der Ostsee und geben gerade Live-Seminare, was ich sehr liebe. Wir machen es halt in allem, was wir rausbringen, ob es ein Text ist, ob es eine Grafik ist, ob es ein Seminar ist. Wir unterstützen Menschen darin, wirklich sich selbst zu finden. Wir sagen ihnen nicht, hey, das musst du machen oder das musst du nicht machen. Aber wir unterstützen sie wirklich, sich selbst in ihrem Inneren zu finden. Das ist, was wir machen.
Und wie macht ihr das? Also kannst du ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr da arbeitet?
Also ihr habt ja auch schon mit Veit gesprochen, also von daher ist euch Veit jetzt auch schon Begriff. Also Veit ist der, der meistens auf der Bühne steht, weil ich relativ wenig Interesse daran habe, auf der Bühne zu stehen. Veit steht auf der Bühne und Veit ist sozusagen das sprechende Medium. In 10 Jahren hat er, weiß ich nicht, 33 Bücher geschrieben. Wir beide haben auch eins zusammen geschrieben und ich habe auch alleine geschrieben. Aber Veit ist wirklich die Inkarnation von einem Lehrenden. Also das ist einfach seine Passion. Und meine Passion ist einfach, den gesamten Raum zu energetisieren und in Ordnung zu halten und den ganzen Tanker am Laufen zu halten, weshalb ich ja auch CEO in unserer Firma bin.
Jetzt hattet ihr es ja schon ein bisschen anklingen lassen, Kai und du, eingangs so ein bisschen Weiblichkeit und weibliche Führung. Wenn wir den Begriff jetzt mal verwenden, gibt es einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Jetzt so bei weiblicher Führung und männlicher Führung.
Also erstmal wirklich ist mir ganz, ganz wichtig zu differenzieren. Also es geht jetzt nicht um Frauen und Männer, sondern es geht um Qualitäten, weibliche und männliche. Das heißt, in mir als Frau kann es und hoffentlich gibt es auch eine Menge männlicher Qualitäten und auch umgekehrt, sodass ich also als Mann in einer Führung auch sehr weibliche Qualitäten sozusagen leben kann und ich als Frau kann natürlich logischerweise auch männliche Qualitäten leben. Was ich als weibliche Qualität in Führung empfinde und es so sehe, ist, wenn ich mit einer weiblichen Qualität unterwegs bin, dann ist es mir ganz wichtig, wirklich einzuschließen, also mitzunehmen, einzuschließen und den Menschen wirklich einen Raum zu geben, wie ich vorhin auch gesagt habe, also wie unsere Arbeit auch ist, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu entfalten, selber die Stärke in sich zu finden, also wenn wir über Arbeitsebene sprechen, auch die Profession in sich zu finden. Das ist für mich weiblich, also weniger mit Druck zu arbeiten. Und nochmal, es kann Situationen geben, wie übrigens auch in der Geburtshilfe, da ist Druck wirklich mega angesagt und sogar lebensrettend, also mega, mega intelligent. Aber es gibt auch andere Situationen, da ist Druck halt kontraproduktiv, weil sich ein Mensch zum Beispiel unter Druck jetzt verschließt oder eben nicht öffnen würde oder nicht irgendwie das Stärkste und Schönste aus sich rausbringen würde. Also ist mir sozusagen in meinem Führungsstil und wenn mir das möglich ist, ist es mir ganz, ganz wichtig, ohne Druck zu arbeiten. Zwar mit richtig klaren Werten und mit richtig klaren roten Linien, aber möglichst ohne Druck und jemand anderem wirklich echt so, weil ich die Sonne hier draußen gerade sehe, wirklich so die Sonne ins Gesicht strahlen zu lassen und ihm zu helfen oder ihr zu helfen. Also sich mit ihrer Kraft zu verbinden und damit rauszukommen.
Ich würde das gerne noch mal ein bisschen näher verstehen. Dieses inklusive Miteinander und letztendlich dieses Ergebnis herbeizuführen, Menschen in die Selbstentfaltung, in die Selbstwirksamkeit zu verhelfen, ihre Profession zu entdecken. Das sind ja eher Outcomes. Und dann haben wir über weibliche Qualitäten gesprochen, die es dir vielleicht anders als deinem Mann erlaubt, diese Outcomes zutage treten zu lassen. Du hast darüber gesprochen, eine dieser Qualitäten liegt darin, weniger mit Druck zu arbeiten. Was sind weitere typische Qualitäten, die du an den Tag legst, die Menschen dabei helfen, zu genau diesen Erkenntnismomenten zu gelangen?
Also, wir nehmen mal eine Fähigkeit, die ein bestimmter Mitarbeiter lernen sollte, drauf haben sollte. Ja? Jetzt gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Wir machen es mal ganz profan. Also, ich kann zum Beispiel mit einer Forderung arbeiten und kann sagen, hey, es wäre super cool, wenn du in einem Monat das und das drauf haben könntest. Und das hier reinbringst. Und dann bin ich weg. Ich würde behaupten, dass weibliche Führung an dieser Stelle sehr viel mehr verbindender ist, also den Mitarbeitenden darin zu unterstützen, also das Ziel auch wirklich zu erreichen. Zum Beispiel zu fragen, hey, was brauchst du denn dafür, um das zu erreichen? Ist ein großer Unterschied. Also allein nur diese eine Frage macht einen sehr, sehr anderen Raum auf, als einfach zum Beispiel jemanden ganz klar zu sagen, hey, das und das ist das Ziel und kümmere dich darum, dass du es erreichst. Punkt, fertig.
Das hört sich für mich danach an, also allein um für sich selber die Frage zu beantworten, überhaupt diese Frage aufkommen zu lassen, ich muss mir überlegen, was jemand anders braucht, um etwas zu erreichen, bedeutet voraussichtlich auch, ich muss mich gefühlsseitig in diesen Menschen einfühlen können. Ich glaube, dieses Was brauchst du, kann wahrscheinlich zwei Ebenen haben. So eine sachliche Objektebene, also gibt es irgendwie bestimmte Arbeitsmaterialien, oder braucht es vielleicht auch eine bestimmte motivationale Haltung, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür braucht man eventuell auch dieses Empathievermögen rund um, könnte sein, dass es genau an dieser Stelle hapert, ja oder nein. Wie siehst du das?
Ja, genau so sehe ich das. Also den Menschen weniger zu objektifizieren, sondern vielmehr mit deinem Empathievermögen wirklich den Menschen als Ganzes zu sehen. Also nicht nur zum Beispiel zu sehen, hey, was ist denn hier dein Job in dieser Arbeit, sondern zum Beispiel auch mit einzurechnen, es verschiedene Perspektiven einzunehmen. Zum Beispiel mit einzurechnen, hey, wo steht denn der Mensch persönlich gerade? Weshalb hat er eine schwierige Zeit? Ist er gerade in Trennung? Oder also ich zum Beispiel mag es wirklich sehr, die Menschen, mit denen ich arbeite, auch echt als Mensch verbunden zu sein. Nicht nur in der Arbeit und nicht nur in unseren Tasks verbunden zu sein, sondern ich möchte von dir wissen, wenn du das teilen möchtest natürlich. Ich möchte von dir wissen, hey, wo stehst du denn gerade? Bist du glücklich? Wie geht's deinen Kindern? Hast du überhaupt Kinder? Tralala, tralala. Weil so nehme ich verschiedene Perspektiven ein und das Kaleidoskop wird viel größer, als wenn ich jetzt nur ganz im Tunnel irgendwie weiß, ah ja, du bist mein Kameramann und ich möchte gerne, dass du um 11 hier stehst und dass wir um 13 Uhr fertig sind mit dem Dreh.
Eine Neurowissenschaftlerin, mit der wir zusammenarbeiten, Dr. Laura Wünsch, die sagt immer, Führungskräfte sollten eigentlich nur diejenigen Menschen werden, die Menschen lieben. Und meint damit im Grunde genommen genau dieses Interesse, dieses genuine Interesse an den anderen gegenüber. Nicht jetzt irgendwie ein professionelles Interesse, sondern wirklich dieses Verstehen wollen, da sein wollen. Das heißt nicht, immer weich zu sein, durchaus auch harte Entscheidungen, auch harte Tonlagen, aber eben immer den Menschen als Menschen zu sehen, genau wie du gerade eben beschreibst. Das ist ja jetzt eigentlich nicht etwas, was nur eine weibliche Qualität sein sollte. Das ist doch eigentlich etwas, was alle Führungskräfte haben sollten.
Ja, was wir als Mensch haben sollten.
Danke, ja.
Ja, deswegen fällt es mir auch wirklich immer ein bisschen schwer, das Ding so zu differenzieren, was ist weiblich und was ist männlich. Also das ist wirklich gar nicht so einfach. Also ihr fragt jetzt gar nicht so stringent danach, aber ich habe oft Interviews, wo ich sage, also es geht doch darum, ein vollständiger Mensch zu sein. Wie du jetzt sagst, Oliver, der andere Menschen einfach wirklich in seinem Blick hat und dem es ein inneres Anliegen ist, für einen anderen Menschen da zu sein oder ihm oder ihr zu helfen.
Mindful Moment. Weiblichere Aspekte in den Führungsstil aufnehmen, den eigenen, häufig eher männlich geprägten Führungsstil bereichern und erweitern. Davon könnten sich ja viele Führungskräfte profitieren, und zwar ganz unabhängig vom Geschlecht. Wie ist es denn bei deiner Führung von Mitarbeitenden, in Gruppen oder auch daheim in der Familie? Wo könntest du vielleicht weniger Druck und dafür mehr Ermutigung einsetzen? Wie kannst du die persönlichen Herausforderungen deiner MitarbeiterInnen und der Menschen um dich herum ein bisschen mehr berücksichtigen? Und wie könntest du Raum für mehr Wachstum und Verbundenheit schaffen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren?
Jetzt sind es ja menschliche Qualitäten, die wir eigentlich, sage ich jetzt einmal mal, von Natur aus alle mitbringen. Was stellst du fest, warum Menschen auch zu euch kommen? Ja, oder was stellst du fest in der Arbeit, wenn ihr vielleicht auch mit Unternehmen arbeitet? Warum das uns nicht immer so gut gelingt?
Ich glaube, dass Leben heutzutage wirklich echt eine echte Herausforderung ist. Ich ziehe es mal zusammen auf diesen Satz. Es ist eine echte Herausforderung. Wir haben mit so viel Herausforderungen irgendwie zu tun. Wir haben so viel Druck in unserem Leben. Wir haben so viel Erwartungen, die von außen und von innen kommen, sodass wir alle selbst gemacht und aber auch von außen wirklich einen unglaublichen Druckraum haben, wie als wenn du auf 30 Meter tief tauchst und das ein unglaublicher Druck auf deiner Lunge und auf deinem Körper ist. Also ich finde das wirklich echt sehr, sehr viel wirklich sehr, sehr schwierig ist. Gerade in der Zivilisation. Also je größer der Ort oder die Stadt ist, in der du lebst, desto schwieriger wird es. Wir waren gerade in Costa Rica und waren im Dschungel. Und wir waren 2 Wochen wirklich richtig tief im Dschungel und nur in diesem Divine Green. Und schon nach 2 Tagen merkst du, dass das eine völlig andere Art des Lebens ist, die wir ja fast überhaupt nicht mehr kennen. Also außer vielleicht Kinder, die das große Glück hatten, in einem ganz kleinen Dorf oder auf einem ganz kleinen Bauernhof aufzuwachsen. Die meisten Menschen von uns sind in Stein, sind in Lärm, sind in Dreck, sind in schwierigen Bildern, die wir jeden Tag sehen. Also unsere Tochter lebt in Berlin und wir kommen auch aus Berlin. Aber echt in den letzten 20 Jahren hat sich Berlin, finde ich, sehr verändert. Also ich gehe eine Viertelstunde durch Berlin wegen meiner Kreuzberg. Und ich sehe Dinge, die meine Seele eigentlich, wenn ich als offener Mensch da durchlaufe, gar nicht verarbeiten kann.
Beispiel?
Also Beispiel, hier liegt ein Junkie auf der Erde, weiß nicht mal, ob der noch lebt oder nicht. Ich gehe in die U-Bahn, alter Dreck schlägt mir entgegen, Gestank schlägt mir entgegen. Die nächsten Junkies, die da rumliegen, dann sehe ich wegen meiner Mutter an der Straße, an der Ampel stehen, völlig fertig von dem Druck, den sie zu ertragen hat, schreit ihr Kind an, zerrt ihr Kind hinter sich her, kennen wir alle. Und ja, unsere Seelen sind auch ganz schön hart geworden, weil wir müssen ja in diesen Bildern noch leben. Also wirklich, ich kann ja nicht durch Berlin gehen und als ganz offene Seele alles auf mich wirken lassen und auf alles reagieren. Also ich will nur sagen, ich finde das Leben echt wirklich herausfordernd. Und ich habe ganz, ganz großes Mitgefühl mit uns Menschen, was wir zu ertragen und was wir hier zu stemmen haben.
Und wenn du jetzt durch Berlin gehst, was sind deine Mechanismen, damit du mit diesen Herausforderungen, die du gerade eben beschrieben hast, klarkommst?
Für mich speziell ist es so, dass ich wirklich ganz viel fühle. Und manchmal muss ich einfach machen, dass ich akzeptieren muss, dass ich bestimmte Situationen jetzt echt nicht ändern kann. Also weil das geht nicht. Bleiben wir bei Berlin und du läufst 100 Meter durch irgendwelche Straßen. Du kannst dich nicht um jeden Müll kümmern und du kannst dich leider auch nicht um jeden Menschen kümmern, der da Hilfe braucht. Aber an allen Stellen, wo es mir möglich ist, zum Beispiel wenn mich ein Bettler oder eine Bettlerin anspricht und wenn es mir möglich ist, da wirklich als Mensch da zu sein und nicht einfach vorbeizugehen und vielleicht nicht einfach 10 Cent, die ich gerade in meiner Tasche finde, irgendwie zuzustecken, um mich einfach aus der Situation rauszubringen. Nee, da bleibe ich kurz stehen. Da sehe ich so jemand wirklich in die Augen und da hole ich auch einen Schein raus und gebe den einem Menschen und warte auch ab, bis ich irgendwie etwas in den Augen gesehen habe, wenn ich einem Menschen den Schein gebe, zum Beispiel. Oder in Berlin ist nicht möglich, aber wir wohnen in Baden-Baden. Und wenn da Müll irgendwo rumliegt, Papier rumliegt, dann hebe ich das auf und schmeißt es weg. In Baden-Baden macht das noch Sinn, weil das irgendwie noch handelbar ist. In so einer Stadt wie Berlin macht es ja gar keinen Sinn mehr, weil da wird es ja von Papier aufheben, irgendwie wird es ja nichts anderes machen können. Ja, also versuchen, so wach wie möglich zu sein und zu wissen, okay, an dieser Situation, darum kann ich mich jetzt kümmern und wenn es nur ganz wenig ist. Um die Situation kann ich mich kümmern, um andere Situationen kann ich mich wirklich nicht kümmern.
Das heißt, ich habe verstanden, Empathie und Mitgefühl sind eigentlich Qualitäten, die uns als Mensch per se mitgegeben sind, die aber durchaus negativ beeinflusst werden von dem Trubel, der Hektik, dem Stress, dem Druck, der uns umgibt. Vielleicht mal überleitend nochmal in Richtung des Themas Female Leadership. Wie siehst du das grundsätzlich, also diese Funktionen von Empathie und Mitgefühl in Führungsrollen. Wenn wir also verstehen, dass auf der einen Seite das ganz grundlegende Qualitäten sind, um eine Führungskraft zu sein, die auch wirklich mit anderen Menschen auf einer Ebene interagieren kann, sodass diese Menschen gewillt sind und motiviert sind, sich auch beeinflussen zu lassen, ja, und ihre Verhaltensweisen zu ändern zum Wohl von sich selbst, aber auch zum Wohl vom Unternehmen. Warum gibt es immer noch verhältnismäßig wenig weibliche Führungskräfte, wenn doch quasi die ursprünglichen Qualitäten durchaus gegeben sein müssten, hier einen extrem guten Job machen zu können?
Ja, also erstens ist es eine wirklich spannende Frage. Aber zweitens, um wirklich in Führung gehen zu können, brauchst du ja nicht nur diese Qualitäten. Du brauchst auch zum Beispiel diese sogenannten männlichen Qualitäten, ganz klar zu sagen, wo die roten Linien sind. Und nicht nur die roten Linien, sondern dann darüber hinaus vor allen Dingen, was die Konsequenzen sind.
Rote Linien im Sinne von Grenzen, ja?
Exakt. Also weißt du, zum Beispiel, also bis hierher kann es gehen. Drüber hinaus kann es nicht gehen. Okay, das haben wir jetzt dreimal besprochen. Dieser Fehler passiert jetzt wegen meiner dreimal nacheinander. Okay, aber ab dem vierten Mal hat er einfach nicht zu passieren, weil wir diesen Punkt zum Beispiel schon dreimal besprochen haben.
Und wie gehst du damit um, wenn das vierte oder fünfte Mal eintritt? Wie verändert sich Liebe in dem Moment?
Sehr gute Frage. Also, ich kann nur sagen, wie ich reagiere. Ich kann, ich sage jetzt nicht, das ist das Gelbe vom Ei oder wie auch immer. Also zum Beispiel mir und vielleicht als Frau fällt es auch wirklich schwer, an manchen Stellen wirklich richtig klare, ganz klare Konsequenzen einzuziehen, weil die halt oft gefühlt gegen meine Empathie gehen, macht aber überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich meine, vielleicht kennt ja jeder von uns auch vielleicht aus seiner Familie. Also oft wird Weichheit der Frau zugeschrieben, ja, und sie versteht und immer wieder macht sie alle Arme auf und so weiter und so fort. Aber die männliche Kraft ist halt genauso wichtig, die wirklich ganz klar sagt, hey, bis hierhin geht es und kein Schritt einfach weiter. Also zum Beispiel, hier wird nicht gelogen. Also ist ein Wert, ne? Also Konsequenzen beziehen sich ja immer auf bestimmte Werte. So. Also du kannst natürlich sagen, hey, in unserem Unternehmen wird nicht gelogen, aber was passiert denn, wenn zum Beispiel gelogen wird? Was machst du dann damit? Und nochmal, beim ersten Mal können wir darüber reden, wir können auch beim zweiten Mal darüber reden, aber ab dem dritten Mal können wir zum Beispiel über Ehrlichkeit nicht mehr reden. Und dann als Frau, weil das war ja deine Frage, und dann als Frau wirklich zu lernen, hey, ja, es macht wirklich total Sinn und es ist für das Leben, wenn ich als Frau, auch als Frau wirklich ganz klar sage, von einem Typen stehend, der vielleicht auch noch so eine, ich sag jetzt mal so eine Wutenergie mitbringt, ganz ruhig, aber mit der Energie wirklich total klar zu sein, hey, das ist klar in unserem Unternehmen, das haben wir zweimal besprochen und hier ist die Grenze. Und da brauche ich nicht irgendwie ein Theater machen, da brauche ich mich nicht aufregen, aber da muss ich die Energie haben von I mean what I say. Und das ist eine Nummer, die man wirklich lernen muss. Das muss man echt trainieren. Und da würde ich mal behaupten, vor 20 Jahren stand ich da wirklich noch woanders als da, wo ich jetzt stehe. Aber mein Anspruch ist es, wirklich sehr, sehr weich in der Beziehung zu sein, aber sehr, sehr klar in Werten einfach zu sein. Weich in der Beziehung und klar in Werten. Ja.
Und reichen für dieses Training ausreichend Wiederholungen oder brauchst du auch mehr?
Das braucht mehr. Ich finde, das braucht auch richtig klaren Geist. Weil oft sagt mir mein Gefühl zum Beispiel, oh Mann ey, also verstehe ihn oder sie doch oder gib ihr oder ihm doch noch eine Chance oder ach Mensch, der Mensch hat es gerade so schwer, weil tralala, tralala. Aber es ist nicht, wenn ich meinen Geist wirklich richtig mit dazu nehme und wirklich darüber nachdenke über so eine Situation, dann wird mir klar, also wirklich wie ein Pflaster, was abgerissen werden muss, wenn zu lange drauf ist. Es muss auch runter, damit irgendwie die Wunde wieder frische Luft bekommt. Und niemand hat Bock drauf, das Pflaster jetzt abzureißen, aber trotzdem für den Prozess als Größeres ist es exakt, was gebraucht wird. Kurz wehtun, aber dann wieder Luft an die Wunde lassen. Mhm.
Also ich glaube, momentan sind ein Drittel der Führungsrollen von Frauen besetzt. Wir kamen von der Frage, woher rührt das? Da hast du mich erstmal ein bisschen korrigiert und hast gesagt, na, es braucht weitaus mehr als rein weibliche Qualitäten. Wir sprechen in Klischees, aber auch diese Form von Qualitäten, die man tendenziell vielleicht eher Männern zuspricht. Nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Woher rührt das, dass quasi nur ein Drittel der Führungsrollen von Frauen bekleidet werden? Und oftmals, vielleicht ist noch ein kleiner Zusatz, steht hier immer wieder zur Disposition, dass dies potenziell aus Gründen von biologischen, psychologischen oder auch gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst werden könnte. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
Ich weiß nicht, warum das bei uns Frauen so ist, aber also prinzipiell, glaube ich, sind Frauen eher Understatement, als sie sich irgendwie zu viel zutrauen. Also ich kenne wirklich unzählige Frauen, die solche Helden in meinen Augen sind und so viel rocken. Wenn du sie jetzt aber fragen würdest, hey, was machst du nur eigentlich? Dann kommt irgendwie, ah, naja, ich mach nur und dann Punkt, Punkt, Punkt. Also keine Ahnung, warum das so ist, aber Frauen, glaube ich, trauen sich in der Regel viel, viel weniger zu, sorry to say it, als viele Männer. Also ist einfach so. Dann auch die biologischen Faktoren sind wichtig. Eine Frau kriegt Kinder und dann ist sie erstmal auch für die Kinder da, wo sie in unserer Zivilisation oft wirklich aus verschiedenen Jobs rausfallen. Und dann, wenn sie später, was weiß ich, mit 40 wieder reinkommen, dann sind sie vielleicht schon zu alt oder nicht mehr up to date mit dem, wie es weitergegangen ist. Das ist jetzt bei uns gar nicht so. Also bei uns ist es wirklich ganz anders. Deswegen kann ich natürlich vor allen Dingen über mich sprechen. Aber ich kenne das von vielen Frauen, wirklich von vielen, vielen Frauen. Also von vielen Frauen wird es auch echt als Durchbeißen empfunden, echt ihrer Frau zu stehen. Weil dann irgendein Typ kommt und irgendwas sagt und vielleicht über die Frau drüber geht oder die Frau wirklich nicht so richtig klar für sich sprechen kann. Ich glaube, das fällt Männern sehr viel leichter, für sich wirklich zu sprechen. Eine Frau hat, glaube ich, immer das natürliche Bedürfnis, irgendwohin eingeladen zu werden. Aber ich glaube, dass es Frauen viel, viel schwerer fällt oder ihnen einfach gar nicht liegt, sich selber irgendwie so nach vorne zu bringen.
Und wie könnte man das trainieren?
Naja, indem wir ein anderes Frauenbild schon bei ganz kleinen Mädchen angefangen, ein anderes Frauenbild wirklich echt zeigen, leben, trainieren, stärken. Also indem kleine Mädchen schon sehen, dass die Frauen mega powervoll sind. Und dass zum Beispiel, wenn Frauen ein Familiensystem führen, was ja Frauen oft machen, dass das halt nicht irgendwie ein bisschen was ist und unter dem Mann steht, der zum Beispiel irgendwohin zur Arbeit geht und irgendwie das Geld nach Hause bringt. Also ein gleichberechtigtes Frauen- und Männerbild entwickeln.
Wir hatten den Dr. Thomas Fuchs im Podcast, der meinte ja, also letztendlich, wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir eigentlich bei den Kindern anfangen. Das ist ein Stück weit das, was du jetzt gerade eben sagst, weil das ja diejenigen sind, die dann morgen einen Unterschied machen können und das anders machen können. Wenn du jetzt so in die Welt reinschaust und dir anschaust, wie wir heute Kinder erziehen und wie das momentan passiert, gibt dir das Hoffnung, dass das sozusagen passiert gerade eben?
Nein, macht mir wenig Hoffnung, was ich sehe. Also ganz viel Struktur, die wir hier so in unserem zivilisierten Leben haben, ist wirklich exakt, wo ich sage, oh, um Gottes Willen, nee, so wären wir keine freien, schönen, starken Menschen. Also zum Beispiel, dass im Grunde es ja fast nur Kleinfamilien gibt, was ich wirklich voll gegen das Leben empfinde, das Schulsystem, alle möglichen Systeme, die mir jetzt einfallen in der Zivilisation, nee, so werden Menschen nicht wirklich dahin gebracht, also sich kognitiv und emotional und auf allen anderen Ebenen auch wirklich echt voll zu entfalten und zu entwickeln. Leider nicht. Und ich glaube, dass es im Moment auch wirklich echt immer schwieriger wird, weil der Druck einfach immer mehr steigt.
Ich habe dich sagen hören, es braucht entsprechende Strukturen, um freie, starke Menschen zu entwickeln und denen den Raum zu geben, ja, damit sie sich als freistarke Menschen entfalten können. Und dann sagtest du, Kleinfamilien und Schulsystem könnten hier ja so Endgegner sein, die dem entgegenstehen. Kannst du das nochmal ein bisschen aufbrechen?
Ja, total, Mann. Also eine Kleinfamilie ist wirklich das Gegenstück zu Leben in meinen Augen.
Okay, Kleinfamilie ist Definition?
Was es erstmal ist, ich sage jetzt mal Mutter, Vater, Kind. In einem Viereck, in einem Haus, in einer Wohnung, in einem Viereck. So. Also ich meine wirklich, überleg mal, du bist Vater, du weißt es, brauche ich dir gar nicht erzählen. Ein Kind kommt zur Welt, wirklich will lernen, muss auch lernen, muss Vielfalt lernen, muss sich von jeder Seite entwickeln, braucht ganz viel Reize, um sich zu entwickeln. Jetzt bist du alleine und die meisten Kinder sind ja noch nicht mal mit Mutter und Vater zusammen. Die allermeisten Kinder heutzutage sind wahrscheinlich nur mit einem Elternteil zusammen. So, und das ist echte Schmalspurentwicklung. Meiner Meinung nach für die Eltern unglaublich schwierig, weil wenn Kinder alleine sind, dann nerven die ja auch nur. Also Kinder müssen untereinander sein und miteinander spielen können, und zwar solange sie wollen und wie sie wollen. Ich bin so ein Einzelkind, die 5 Jahre mit meiner Mutter alleine gelebt habe, die schlimmsten Jahre meines Lebens. Und ich habe meine Mutter geliebt. Als 5-Jährige liebst du deine Mutter. Und trotzdem war es für mich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich einfach geistig verhungert bin, mit einer Person zusammenzuleben. Das kann ja überhaupt niemand abdecken. Also dein Hirn kann sich nicht entwickeln. Deine Gefühle, also alles, wirklich jedes System kann sich nicht wirklich entwickeln, weil es viel zu Schmalspur ist. Und deswegen sage ich, also I'm not a fan von kleinen Familien. Überhaupt gar nicht. bin der Meinung, dass Frauen zusammenleben sollten mit ihren Kindern, sodass die Kinder untereinander sind, sodass die Frauen sich gegenseitig unterstützen können. Bin auch nicht der Meinung, dass ein Mann mit deinem Kind jeden Tag auf dem Spielplatz rumsitzen sollte, wenn der überhaupt gar keinen Bock hat zum Beispiel.
Und was meintest du mit Schule?
Naja, also ich glaube, zur Schule brauche ich bestimmt gar nicht mehr wirklich viel sagen. Aber wenn du einem Sechsjährigen erklärst, dass es jetzt nicht mehr rumrennen darf jeden Tag, sondern sich auf irgendeine Schulbank setzen muss und zuhören muss, nicht bewegen darf, total sinnlose Fragen gestellt bekommt, wo die Themen 20 Jahre zurückliegen, weil wir jetzt schon 20 Jahre weiter sind, aber im Schulsystem nicht angekommen sind. Und ich habe einen unglaublichen Respekt für Lehrer und lehrende Menschen, aber ich glaube, dass das so ein drückender Schuh ist, der uns allen ganz, ganz lange nicht mehr gerecht wird.
Was ich da so interessant finde, ist, dass man ja, oh, ich versuche wirklich nicht in Klischees zu sprechen, aber tendenziell davon ausgeht, dass Mädchen grundlegend viel besser zurechtkommen mit diesem starren Schulsystem, ne? Also offensichtlich nochmal eine ganz andere Anpassungsfähigkeit mit sich bringen, wenn es darum geht, sich, ich will nicht sagen unterordnen, also sich gewissen Strukturen unterzuordnen. Wie ist da deine Sichtweise drauf?
Ich glaube, dass Mädchen von Natur aus resilienter sind. Aber die spannende Frage ist, ob Resilienz immer gut ist für das einzelne Mädchen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin ein unglaublich resilientes Stück Leben. Wirklich. Ganz, ganz doll. Aber die Frage ist ja, also wenn ich denn so resilient bin, wie stark ist es mir denn möglich, aus der Angepasstheit, weil das ist ja Resilienz auch, also aus der Angepasstheit rauszukommen und mal wirklich echt den Mut zu haben, mich zu fragen, also wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und was brauche ich denn wirklich? Und welchen Wind unter meinen Flügeln brauche ich, um meine Riesenschwingen mal wirklich richtig auszubreiten? Weil Angepasstheit und Resilienz ist ein Ding, was mega wichtig ist, aber nicht das Einzige. Sodass ich sage, ja, Mädchen kommen oft besser klar mit Systemen, passen sich halt an. Aber was das wirklich am Ende mit ihren Seelen macht, also und da kann man jetzt auch nicht eine Formel für alle Mädchen sagen, weil es so verschiedene Wildblumen von uns gibt, wie es irgendwie Mädchen gibt. Aber also Resilienz wird uns überleben helfen, aber ist seelisch gesehen nicht immer nur cool.
Okay, spannend, weil ich hätte in meiner Welt immer Resilienz eben, also einmal die Adaptivität, die Anpassungsfähigkeit gesehen, zum anderen aber eben auch die Qualität der Stabilität. Also dass ich schon in mir Ruhe und in mir gefestigt bin. Also wie so ein Bambus, ja, der unten sehr gefestigt ist, aber oben durchaus dann flexibel mitgehen kann, ohne zu brechen. Das ist so mein Bild von Resilienz. Also passend eigentlich zu dem, was du sagst, dass ich diese innere Stabilität unbedingt brauche.
Ja, aber weißt du, ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Leben. Also wie ich schon gerade sagte, ich bin ein unglaublich resilientes Stück Leben. Das bin ich wirklich. Ich komme irgendwie, ich sage jetzt mal, mit fast jeder Situation klar und ich komme da auch durch. Und ich habe dann noch die Power, irgendwie andere Menschen irgendwie mit mir zu nehmen und die mit zu beschützen und mitzutragen und so weiter und so fort. Aber ehe ich erstmal drauf gekommen bin, dass es genauso wichtig ist, mich zu fragen, also was brauche ich? Ich denn wirklich? Weil ich bin zum Beispiel jemand, Alter, ich stehe morgens um 4 auf, ich gehe nachts um 23 Uhr ins Bett, ich habe mich wenig gefragt, was ich jetzt wirklich brauche, sondern ich habe einfach nur abgeliefert, ich habe einfach nur gegeben, weil das auch meine Passion ist. Also ich gehe da nicht gegen mein Leben. Aber frag mich mal, Andrea, wann fragst du dich denn mal, möchte ich mich jetzt mal vielleicht eine halbe Stunde in die Sonne setzen? Möchte ich jetzt einfach mal mich einfach nur zum Beispiel in die Sonne setzen und empfangen, Meter gehen oder einfach nur ich für mich in der Sonne sitzen? Also auf so eine Frage komme ich oft gar nicht. Und deswegen sage ich, Resilienz ist richtig geil. Je resilienter du bist, desto stärker wirst du überleben. Aber es braucht auch noch ein paar andere Qualitäten. Und ich bin jetzt 57. Jeden einzelnen Tag muss ich mich auch zwingen, auch an mich zu denken. Und nicht nur irgendwie abzuliefern.
Und wer hilft dir dabei? Wie machst du es, dass du vielleicht dann auch diesen Muskel trainierst selbst? Ja, weil sich selbst zwingen ist immer so, ja, kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Hast du jemanden oder etwas, das dir dabei hilft?
Ja, also ich habe wirklich viele Menschen, also zum Beispiel auch meine Mitarbeitenden. Wir haben wirklich ein echt nahes Verhältnis und wir wissen voneinander und wir wissen, was die Herausforderung von jedem Einzelnen von uns ist und wir versuchen einander zu unterstützen. Ich habe eine super starke Partnerschaft, also Fight guckt auch und hat mich auch im Auge und fragt mich oft, hey Andrea, das und das war jetzt dein Ziel. Wie gut hast du es denn eigentlich eingehalten? Wie sehr hast du dich denn zum Beispiel jetzt mal um dich gekümmert? Oder bist du denn einfach mal dieses Wochenende einfach mal weggefahren und hast mal einfach 3 Tage wirklich nur für dich genommen? Oder wann hast du das letzte Buch in die Hand genommen? Also wir hüten einander schon und ich habe das große Glück, dass diese Werte bei uns wirklich eine Menge zählen und dass wir uns gegenseitig wirklich gut im Auge haben.
Wir kamen vom Thema Female Leadership und wir haben darüber gesprochen, dass viele Grundkompetenzen vielleicht auch schon in der Kindheit angelegt werden sollten, um Menschen zum Thema Führung hinzuführen, ja, oder dafür bereit zu machen. Gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, was Verhinderer sein können. Stichworte Kleinfamilien und Schulsystem. Wenn jetzt eine junge Dame oder vielleicht auch eine etwas ältere Dame zu dir kommt, die diese Grundkompetenzen jetzt vielleicht nicht im Rahmen ihrer Kindheit, ihres Aufwachsens erlernt hat, gleichzeitig aber auch kurz davor steht, eine Führungsrolle mit entsprechender Verantwortung zu übernehmen. Die kommt in eins eurer Seminare oder in vielleicht in Individualcoaching zu dir. Wie würdest du dieser Person helfen, diese Kompetenzen im Nachgang noch zu entwickeln und zu entdecken?
Also erstmal fängt es immer damit an, dass ich die Person fragen würde, was ist dir eigentlich wichtig? Also was wünschst du dir für dich selbst oder für das System, in dem du wirkst? Weil ich würde dir jetzt nicht meine Werte logischerweise drüber helfen, sondern würde mich an der Person an sich orientieren. Wenn eine Frau zu mir kommen würde, dann würde ich sie immer an dem Punkt stärken, erstmal überhaupt sprechen zu lernen.
Sprechen lernen.
Ja, heißt, den Mund aufzumachen, sich hinzustellen und überhaupt erstmal zu sagen, was du denkst, was du siehst, was deine Visionen sind, was deine Werte sind, es auszusprechen, weil wirklich, seien wir mal ganz ehrlich, und ich spreche jetzt vor allen Dingen über Frauen, ich sage jetzt nicht, dass es bei Männern besser ist, aber bei Frauen ist es in jedem Fall so, wir denken uns total oft, ah, das ist nicht so wichtig, was ich jetzt denke.
Weil?
Über das Weil denke ich gar nicht mehr nach, sondern ich ende schon an dem Punkt, ah, ist nicht so wichtig, was ich denke. Und dann sind wir auch noch alle drauf trainiert, aber wenn 3 Männer mit am Tisch sitzen, und ich mache das mal pauschal, ne? Nicht jede Frau denkt so, aber es gibt schon Schwerpunkte. Dann denken viele Frauen erstmal, das, was der Typ sagt, hat viel mehr Gewicht als das, was ich jetzt denke. Oft genug ist die Lösung zum Beispiel in der Frau. Aber die wird es nicht gesagt haben. Die wird es sich einfach nur gedacht haben. Also ich würde eine Frau darin unterstützen, sich selbst als wichtig zu empfinden. Und zwar wirklich einfach nur aufrichtig wichtig, nicht übertrieben und nicht sich mit Männern anlegen und nicht irgendwie, dass ich hier als Frau der stärkste Mann im Saal bin. Überhaupt gar nicht. Weil Stärke hat nichts mit Kampf zu tun, hat nichts mit Lautsein zu tun und hat nichts mit Dominanz über anderen zu tun, sondern eine wirkliche Stärke ist, wie klar bin ich mir in dem, was ich jetzt sehe und was ich will.
Und wenn ein Mensch dazu tendiert hat, sein eigenes Licht, Zeit seines Lebens, ihres Lebens unter den Scheffel zu stellen, was sind so Mikroübungen, die du der Person an die Hand gibst, um das nach und nach zu verlernen?
Das ist eine super schöne Frage. Vielen, vielen Dank. Die ist echt wirklich schön und ich hoffe, dass jeder, der zuhört und jede sich daraus was nehmen kann. Das kann man mit bestimmten Übungen wirklich trainieren. Zum Beispiel, indem du sagst, ey, wirklich die nächsten 10 Minuten sprichst du über das, was in dir vorgeht. Und alle anderen hören nur zu. Wirklich, wir machen es mal ganz klischeehaft. Dann wird vielleicht beim ersten Mal eine Frau irgendwie fast gar nichts wirklich sagen können, weil sie sich das vielleicht gar nicht traut, weil sie es gar nicht sieht, weil sie es so noch nie gedacht hat. Aber ich sage, wenn du das dann 20 Mal gemacht hast und auch ein Biofeedback natürlich bekommst, also das ist auch wie ein Muskeltrainieren. Das stärkst du damit. Ich würde einen Menschen oder eine Frau immer darin unterstützen, hey, okay, du siehst es nicht, du fühlst es vielleicht noch nicht mal, du denkst es nicht, aber du wirst es ja trotzdem tun. Und in dem Tun wirst du erfahren, wer du darin eigentlich wirklich bist. Weil nochmal, bevor ich nicht, keine Ahnung, fällt jetzt irgendwie nur ein, vom Zehner gesprungen bin, habe ich bestimmt lange gedacht, oh ey, vom Zehner würde ich nie springen, weil. Aber wenn ich dann mal hochgegangen bin und wenn ich da mal runtergesprungen bin, vielleicht entdecke ich sogar richtig fette Lust, irgendwo vom Zehner zu springen. und will gar nicht mehr aufhören damit.
Also es braucht immer schon so einen Hauch von Konfrontationstherapie mit den Punkten, denen man so prinzipiell eher ein bisschen Verhalten gegenübersteht.
Ich nenne es gnadenlos Verführung.
Erklär das.
Naja, ich liebe es, Menschen dahin zu verführen, dass sie Dinge machen, die sie sich selbst erstmal gar nicht zugetraut haben. Ist ein schwieriges Wort, ich stehe trotzdem drauf.
Dann lass uns dieses Verführungsthema nochmal auf Leadership-Qualitäten ummünzen. Also wir haben verstanden, ein Aspekt ist sicherlich, du hast von den eigenen Werten, von den eigenen Visionen gesprochen, klar und transparent auftreten zu können. Was sind weitere Qualitäten, die diese junge Dame, von der wir jetzt einfach mal exemplarisch gesprochen haben und die jetzt die Führungsrolle vor sich hat, die diese Person entwickeln sollte, um in ihrer Rolle auch wirklich aufgehen zu können?
Ja, also nochmal, es ist jetzt echt schwierig, irgendwie in Formeln zu sprechen. Guck mal, jeder von uns hat ja Einsichten. Also du hast ja eine bestimmte Denke und du hast Einsichten und etwas in dir führt dich ja auch. Das ist ja alles nicht selbst ausgedacht, sondern eine Kraft führt dich.
Wobei natürlich, also die Anzahl der Einsichten korreliert natürlich mit dem Maß an Selbsterkenntnis, was man sich so zugesteht. Korrekt?
Ja, ja.
Also das heißt, der zugrunde liegende Faktor für mehr Einsichten, die mir dann vielleicht auch wieder dabei helfen, noch klarer zu verstehen, was ich möchte und wofür ich stehe, steht und fällt damit, wie hoch mein Maß an Selbsterkenntnis ist.
Ja, aber wir waren ja bei Frauen und wir waren bei dem Punkt irgendwie, dass Frauen sehr, sehr gute Selbstverhinderer sind, weil sie sich klein denken. Mhm. Also behaupte ich und sehe das auch jeden einzelnen Tag und kenne das von mir auch wirklich in- und auswendig. Ich habe richtig gute Einsichten. Aber ich sage sie nicht, ich bringe sie nicht auf den Tisch, weil ich denen keinen Wert oder zu wenig Wert beimesse. Also das ist schon mal der Punkt, wirklich. Also ey, ob das jetzt für dich Sinn macht oder nicht, Frau, sag es doch erstmal. Bring es doch wirklich auf den Tisch und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Also halt nicht deinen Mund, sondern bring es wirklich raus. Sprich es aus. Also manifestier das, indem du das erstmal schon mal rausbringst, sodass wir überhaupt erstmal eine Chance haben, irgendwas zu manifestieren.
Das hat viel mit Mut zu tun, kann das sein?
Bei Frauen hat es richtig viel mit Mut zu tun. Hm. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber wir alle haben in unserem Stammhirn oder sonst wo dieses, halt dich klein und halt's einfach zurück. Und ich behaupte auch wirklich, dass viele von meinen Schwestern, ich nenne sie mal so, die so auch wirklich echt sehr männlich unterwegs sind, dass das dann die Gegenreaktion ist. Aber eigentlich sind wir als Mädchen natürlich mega drauf getrimmt, irgendwie, also mach mal langsam, halt dich einfach klein, halt dich zurück. Also sei nicht so wild, wie du eigentlich bist, denke nicht so groß, wie du eigentlich denkst. Also ich kenne es in- und auswendig und ich bin wirklich ein Wildstück. Kenne ich in- und auswendig, dass ich schon in meiner Kindheit zigmal gehört habe, oh Andrea, sei mal nicht so wild, sei mal nicht so doll. Alter, wie oft ich das in meinem Leben gehört habe und bis heute auch noch höre, manchmal. So, also gegen diese Konditionierung erstmal anzukämpfen und überhaupt erstmal zu erkennen, du denkst es als Frau, aber erstmal zu entlarven, dass das gar nicht deine Denke ist, sondern dass es etwas ist, was du drauf konditioniert bekommen hast und jetzt sozusagen für deine eigene Denke hältst, aber es gar nicht deine eigene Denke ist. Bei Frauen untereinander, das ist ja schon mal spannend, Frauen untereinander sind ganz anders. Die hauen raus. Die wagen sich viel mehr. Da ist dieses sich selbst klein halten und unterdrücken ist viel, viel weniger da, wenn Frauen freundschaftlich zusammen sind.
Angenommen, die Klientin ist jetzt in der Lage zu verstehen, okay, ich brauche Mut und ich habe auch im Laufe meines Coachings diesen Mut entwickelt, eine klare Vision und meine klaren Werte und meine Vorstellung von der Art und Weise, wie ich den Bereich des Unternehmens, des Teams führen möchte, das kann ich ausreichend vermitteln. Was braucht's noch? Was braucht diese junge Dame, die quasi im Vorfeld nicht die Kompetenz mitbekommen hat, die es jetzt braucht? Was muss die noch entwickeln?
Also ich würde mal sagen, sie soll das mal 10-mal erfahren, was es bringt, wenn sie sich richtig ausdrückt. Also wenn sie alles rausbringt, wenn sie ihre Ideen rausbringt, wenn sie ihre Wünsche rausbringt, wenn sie einfach das rausbringt, was sie sieht. Sie soll mal 10-mal erfahren, was das für das System macht. Und das wird sie stärken.
Kannst du da mit einem Beispiel aufwarten? Hast du da schon mal was erlebt, was das mit Frauen oder mit Menschen machen kann, wenn sie dann diesen Mut entwickeln, das auszusprechen?
Von mir selber gibt es 1000 Beispiele. Von mir selber kann ich sagen, also in dem Moment, wo ich es einfach tue, erfahre ich, wer ich bin, wie stark ich bin, was das macht, was das auslöst. Also früher habe ich an einem Tisch gesessen, habe Männer reden lassen, habe mir meine Sachen gedacht, aber habe es nicht gesagt. Je mehr ich begonnen habe, das auszusprechen und die Erfahrung zu machen, dass das Konsequenzen hat, dass das wirklich das Feld formt, desto freier und vertrauensvoller bin ich geworden. Okay, es hat vielleicht wirklich auch einen Wert, was ich denke und was ich sage.
Mindful Moment. Andrea sagt, viele Frauen sind vielleicht von Natur aus resilienter, anpassungsfähiger, neigen aber bisweilen dazu, sich beim Geben selbst zu vergessen und sich kleiner zu denken, als sie eigentlich sind. Besonders, wenn es darum geht, in Führung zu gehen. Diese Situation kennen bestimmt auch manche Männer. Um wirklich unser Potenzial zu leben, geht es also auch darum, Raum einzunehmen. Und da sind wir wieder bei uns selbst. Wie können wir die Leiseren in unserem Umfeld dabei unterstützen, ihre Stimme zu finden? Lass dich doch einmal von folgenden Fragen inspirieren. Wann hast du dir selbst oder anderen das letzte Mal wirklich Raum zum Sprechen gegeben? Ohne Unterbrechung. Wann hast du dir selbst oder anderen Mut gemacht, deren Gedanken zu teilen? Die Ideen nicht erst klein zu denken, sondern sie zu teilen und auszusprechen. Wie könntest du dich selbst oder andere dazu ermutigen, aus der Komfortzone zu gehen, um etwas zu tun, was du dir wünschst, aber dir vielleicht noch nicht zutraust? Wie könntest du das im Kleinen üben, um eine neue Erfahrung zu machen?
Und ich glaube mal, das, was du gerade eben beschreibst, jetzt ist es nicht dieses sich selbst erfahren auch und diese Erfahrungen machen und daraus dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das gilt ja auch wiederum, auch wenn wir jetzt sehr stark bei den Frauen waren, letztendlich auch bei den Männern. Denn ich kenne es aus eigener Erfahrung bei vielen Männern auch, dass dort analog Rollen gespielt wurden über lange Zeit unter Vernachlässigung der eigenen Grundbedürfnisse, die dann halt sich anders äußern später. Und eben genau dieses sich fragen, was brauche ich und mein Körper vielleicht jetzt in der Situation, diese grundsätzlichen Fragen, die du beschrieben hast, die stellen sich ja Männer häufig auch nicht und spielen damit unterbewusst Rollen. Ja?
Absolut. Also ich meine, da sitzen wir alle im gleichen Boot und sind wir sozusagen auch alle verletzte Kinder, die riesengroße Wunden haben und die alle halt gelernt haben, irgendwie stereotype Rollen zu spielen. Ja.
Jetzt heißt ja unser Podcast hier, werde CEO deines Lebens. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Stunde, was sozusagen würdest du noch unseren Zuhörerinnen mitgeben wollen? Was wurde vielleicht noch nicht gesagt oder was möchtest du nochmal unterstreichen? Auf diesem Weg dahin.
Also ich würde jedem Menschen wirklich mitgeben wollen, hey, krieg es doch mal hin als Mensch, dir selber einen Befehl, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ich stehe trotzdem drauf, dir selber einen Befehl geben zu können und dem dann auch wirklich zu folgen. Jenseits von dem, ob du dich vielleicht jetzt gerade traust, ob du dich vielleicht gerade als für fähig genug empfindest oder irgendwas, sondern du sagst zu dir selber, heute werde ich das und das tun. Und dann tu das auch.
Was ich da mitschwingen höre, ist auch wieder eine enge Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen, die man zu oft überhört.
Ja. Oder wir müssen ja auch nicht nur über Bedürfnisse sprechen, lass uns über Impulse sprechen.
Was wäre für dich der Unterschied?
Also ein Impuls ist einfach das, was aus mir raus will, was jetzt da ist. Und da habe ich mir vielleicht jetzt nicht die Frage gestellt, okay, ist das jetzt ein Bedürfnis von mir, aber ich habe jetzt einfach einen Impuls, der da ist und ich bringe ihn raus oder ich kontrolliere ihn weg und halte ihn einfach zurück. Also Impulse sind ja auch noch nicht irgendwie oft noch nichts Fertiges, sondern führen sozusagen. Also sind so wie Krumen auf einem Weg. Und du folgst diesem Impuls und dann hast du vielleicht noch gar keine Ahnung, wohin der wirklich führen wird. Und dann folgst du diesem Impuls und am Ende ergibt es dann irgendwie einen stringenten Weg irgendwo hin. Also das zum Beispiel, Impulse. Also Impulsen zu vertrauen, statt ihnen zu misstrauen.
Für mich ein schönes Schlusswort. Impulsen vertrauen statt zu misstrauen. Vielen Dank, liebe Andrea.
Von ganzem Herzen gerne. Danke, ihr zwei.
Es war ein großartiger Austausch. Herzlichen Dank, liebe Andrea.
Also nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und euch da draußen, die ihr zuhört, wünsche ich ein wundervolles Leben.
Eine sehr schöne Unterhaltung, wie ich finde, lieber Kai. Ich fange mal an, meine Punkte, die ich mir mitgeschrieben habe, zusammenzufassen. Und es ist eigentlich gar nicht mal so Einzelpunkte, sondern eher summarisch. Ich fand es total bemerkenswert, die Art und Weise, wie sie gesprochen hat und die Worte, die sie gefunden hat, um das zu beschreiben, was ihr wichtig war, angefangen von dem Motto, liebe das Leben, ja, die Menschen, das hat sie einfach auch in der Sprache wieder gespiegelt. Wenn sie von sich entdecken, von sich entfalten spricht, Raum geben, ohne Druck, Empathie und das eben im Versuch auch gegen diesen Druck im Außen entsprechend zu schützen, aber dann eben auch zu sagen, was Führung bedarf und dass es dazu eben auch andere Qualitäten dann durchaus mal bedarf, dass beides sein darf. Und ganz schön fand ich am Ende ihren Ausdruck eben mit den Impulsen, denen es zu folgen gilt, raus aus den Rollen zu gehen, sich freier zu fühlen. Wie sieht's bei dir aus, lieber Kai?
Ja, tatsächlich, das mit den Impulsen ist auch bei mir hängen geblieben. Ich habe das nochmal für mich einen Schritt weiter gedacht, rundum wieder mehr Zugang finden zu diesem authentischen Selbst, was wir vielleicht manchmal zu sehr verschließen auf Basis von gedachten Erwartungshaltungen, die unsere Umwelt an uns richtet, aber vielleicht auch aus Erwartungshaltungen, die wir an uns selbst richten. Und da wieder mehr Zugang zu dieser inneren Stimme, diesen Intuitionen zu finden, 100% unterstreiche ich total. Sie hat auch nochmal so stark diesen Punkt rund um mutig sein deklariert und in den Vordergrund gestellt. Ja, mutig sein, sich selbst wahrnehmen, die innere Stimme nach außen tragen. Tatsächlich merke ich, das geht auch wieder sehr, sehr eng mit den Impulsen zusammen. Und zu guter Letzt ist mir dieser Satz im Kopf geblieben, dass sie sagte, irgendwie scheinen unsere Seelen hart geworden zu sein. Und das finde ich tatsächlich sehr bedenklich. Wenn man das einfach mal so stehen lässt als Aussage, habe ich immer wieder das Gefühl, dass wenn ich links und rechts um mich schaue, dann sehe ich da durchaus gewisse Evidenzen. Und vielleicht ist es an der Zeit, da wieder mehr Leichtigkeit auch ins eigene Leben einzuladen. Das sind meine Punkte.
Vielen Dank, lieber Kai, und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Einschalten. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, folgt uns, empfehlt uns gerne weiter. Und in 2 Wochen geht's dann weiter bei uns hier mit der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf und viele liebevolle Begegnungen in dieser Zeit.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.